diese ganzen digitalen Möglichkeiten sollten wirklich dazu beitragen, dass es dir im analogen Leben besser geht.
Die Zahl der Jugendlichen, die sich einsam fühlen, sich verdreifacht.
Diese Schaffung von einem Meta-Universum, in der du eine ganz andere Person sein kannst. Dass die Leute halt Google Maps auch mehr vertrauen als sich selber.
Oder für dir?
Wir heißen euch recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Wake Up, Futter fürs Hirn. Ich bin Lena.
Und ich bin Perdita.
Heute dreht sich bei uns alles um das Thema Digitalisierung. Wir wollen uns heute fragen, worin bestehen die Chancen, worin aber auch die Risiken der Digitalisierung und wie hat das Ganze schon heute unser Zusammenleben verändert? Perdita, bevor wir gleich einsteigen, wollte ich nochmal kurz den Begriff Digitalisierung klären, weil eigentlich steht das ja ursprünglich für das Umwandeln von analogen Werten in digitale Formate. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Buch habe oder irgendwie eine Büroakte und die einscanne und das zu einem PDF verarbeite, dann habe ich das ja auch digitalisiert. Aber was in der Politik und auch im öffentlichen Diskurs beim Stichwort Digitalisierung oft gemeint ist, sind ja dann eher diese Veränderungsprozesse in der Gesellschaft, die eben durch die Digitalisierung ausgelöst werden. Also Veränderungen für die Wirtschaft, in der Kultur, in der Bildung, in der Politik. Das bezeichnet dann eher die digitale Transformation oder auch den digitalen Wandel. Also das ist mit dem Begriff Digitalisierung oft eher gemeint. Jetzt würde mich interessieren, Perdita, du hast ja die Anfänge des Internets miterlebt. Nimm uns doch einfach mal ein bisschen mit auf diese Reise der Entstehung des Internets und wie das dein Leben damals so verändert hat.
Ja, ich hatte das große Glück, immer EDVler als Freunde und Mitbewohner zu haben. Von daher war ich immer auf dem neuesten Level und ins Internet gekommen bin ich durch einen Kumpel, den Martin Ramsch. Und zwar hat er mitbekommen, dass wir eine Veranstaltung Frauen in der Kunst machen wollen und meinte, hey, wir könnten das im Internet ankündigen. Und ich so, Internet, was ist das? Und ja, und dann hat er mir das gezeigt. Das hat mich dann sofort fasziniert. Und für alle Gurus da draußen, hey Leute, ich hatte schon 1993 meine erste Webseite über mich. Also so lange bin ich schon im Internet. Und das Interessante war dann auch, also über IRC, das war dann so ein Programm, wo du chatten konntest. Und das, ich glaube, da haben nur eigentlich Informatiker gechattet und ich habe mich da halt verirrt. Und natürlich kamen dann die Fragen, oh, eine Frau, und dann kamen dann halt so Fragen halt, wie groß dein Busen, tralala. Aber ich habe darüber auch meinen Kumpel Oliver kennengelernt und die Freundschaft besteht bis heute. Und mein erster Computer war ein 386er. Und da war ich dann auch schon fast auf dem neuesten Stand als Normalverbraucher, weil als ich angefangen habe zu studieren, habe ich das erste Semester noch mit Schreibmaschine geschrieben. Und das hieß dann wirklich, wenn du dich vertippt hattest, musst du hochdrehen, Tippex benutzen, dann wieder drüber schreiben. Wenn du mittendrin, wenn du dann irgendwas machen wolltest, dann hast du angefangen, weißt du, hast das Papier ausgeschnitten und hast es dann geklebt und dann nochmal neu kopiert und so. Also ich musste am Anfang so alle 3 Jahre musstest du einen neuen Rechner kaufen, weil dann einfach die neuen Sachen dann nicht mehr funktioniert haben. Ja, und dann habe ich dann mit Pegasus Mail sozusagen meine E-Mails dann angefangen zu schreiben. Und immer mehr Leute nutzten das. Es gab dann auch immer mehr Informationen. Also das heißt, früher bin ich wirklich wegen jedem Ding, habe ich da wirklich in der Enzyklopädie nachgeschaut. Also wirklich, ich habe noch die großen von meiner Oma. Und dann konntest du anfangen, im Internet Bücher zu bestellen. Und so nach und nach nahm das immer größere Formen an, also was man damit machen konnte. Und auch dann Zusammenarbeit zu koordinieren, ne, von Leuten, die in unterschiedlichen Städten oder vielleicht auch in anderen Ländern wohnen. Dann fing das an, dass du Bilder ausgetauscht hast, einscannen konntest. Das nahm halt auch diese Erreichbarkeit. Also das hatte sich dann ganz stark verändert, dass du dann plötzlich die ganze Zeit erreichbar warst. Und dann musste ich wirklich persönlich sagen, dann wusste ich, okay, Facebook wird immer größer und ganz viele Leute benutzen Facebook. Und also ich musste mich reinprügeln, muss ich ganz ehrlich sagen. Also für mich war das, oh Gott, was Persönliches zu teilen, wie geht denn das was an?
Aber ich finde es trotzdem auch faszinierend, weil als ich 13 war, wollte ich auch Facebook haben. Und meine Eltern haben auch gesagt, nee, erst wenn du ein bisschen älter bist und so weiter. Die waren da einfach auch sehr so, warum sollte man denn freiwillig einfach Daten rausgeben und kriegt eigentlich gar nichts wirklich dafür? Ne? Man gibt einfach alles mögliche Preis im Internet. Und wenn man jetzt die heutigen Zahlen sich anguckt und sich überlegt, dass 3,6 Milliarden Menschen täglich auf sozialen Netzwerken aktiv sind, also das muss man sich mal geben, das sind ungefähr 45% der Weltbevölkerung und es steigt täglich weiter. Das ist unfassbar und das ist jetzt nicht nur irgendwie bei Digital Natives, bei jungen Menschen, sondern es sind auch knapp die Hälfte der Babyboomer, die aktiv sind auf sozialen Medien, fast 78% der Generation X und über 90% der Millennials sind aktive Social-Media-Nutzer. Das ist schon echt ja. Richtig krass.
Ja, also am Tag, habe ich jetzt gelesen, aktuell in Deutschland, verbringt jeder durchschnittlich 5,5 Stunden im Internet und davon 1,5 Stunden bei Social Media.
Ja, kann also, ich glaube ich schon das, so unterschreiben auch.
Ja, ja, aber das ist total viel von deinem Tag. Und das, ja. Ich meine, das sind ja Durchschnittswerte. Ja, da sind ja die ganzen Babys und was weiß ich, sind ja da mit dabei. Also das gibt sicher Leute, die sind da 12+ Stunden. Ne?
Ja, und was ich halt auch so,
online.
Was ich so interessant finde, ist, was machen wir da? Also es ist ja nicht nur wie früher, dass man sich irgendwie vernetzt mit Freunden und sich unterhält. Mittlerweile geht es ja viel mehr um Content. Wir ziehen uns da Inhalte rein, wir lassen uns da von Werbung und von Influencer-Marketing inspirieren. Und die Zahlen, die jetzt die Dorothee für uns in der Recherche rausgesucht hat, so im Marketing auf sozialen Netzwerken, es ist unfassbar. Also für jeden Marketing-Mitarbeiter ein absoluter Traum. Die Hälfte von Social-Media-Nutzern gibt nämlich an, dass sie den Empfehlungen von Influencern vertrauen und dass sie aktiv auf die sozialen Medien kommen, um sich diese Kaufempfehlungen zu holen. Und deshalb sagen halt 73% der Marketing-Spezialisten, klar, Social-Media-Marketing ist sehr effektiv für das Unternehmen, weil auch, man muss nämlich auch bedenken, dass 2/3 der Leute, wenn sie irgendwie ein Kauferlebnis hatten, das positiv war, das dann auch direkt weiterempfehlen an Familie und Freunde. Also ein unfassbarer Push für die ganze Marketingwelt.
Das ist eine Sache, wie du Dinge vermarktest. Und ich glaube, durch diese ganzen Algorithmen wird das Ganze ja nochmal richtig angeheizt. Also du suchst etwas und zack, wird dir 1000 Sachen vorgeschlagen. Also wie die einfach deine Zahlen und Fakten nutzen, um ganz auf dich zugeschnitten irgendwie dir Sachen vorzuschlagen und wie du dann unter Druck kommst, da auch dann was zu machen. Also ich glaube, dass das eine ganz große Folge ist, die auch, ne, auch negative Auswirkungen haben kann. Also in unserer nächsten Folge wollen wir das Thema Essstörungen behandeln und da kann man dann auch sehen, was das für Folgen hat. Und neueste Studien haben gezeigt, also mit der Einführung des Smartphones ist die Zahl der Jugendlichen, die sich einsam fühlen, sich verdreifacht. Also 30% der jungen Menschen fühlen sich einsam. Trotz der ganzen Möglichkeiten, die sich dieses Vernetzen ermöglicht. Und ich finde, eines der krassesten Sachen, und das finde ich, ist auch eine Gefahr für die Demokratie. Und das haben wir ja auch schon in der Folge 4, nämlich schwedische Wissenschaftler haben wir herausgefunden, haben wir das rausgearbeitet, ne? Diese ganzen Fake News, die sich da verbreiten.
Ich glaube, die Gefahr von Filterbubble und sowas, wenn euch das nochmal interessiert, dann hört euch echt nochmal die Folge 4 an, die heißt Schwedische Wissenschaftler haben herausgefunden das und da gehen wir wirklich auf dieses ganze Thema Fake News und diese ganzen Effekte, die man im Netz erlebt, wenn man sich eben nur mit Menschen umgibt, die dieselbe Meinung haben und was das dann eben auf demokratische Pluralität auch für eine Auswirkung hat. Da haben wir nochmal ganz ausführlich darüber gesprochen.
Ich wollte noch eins ergänzen und das mit einem persönlichen Erlebnis. Ich war mit einer Freundin, ich glaube, das war 2012, war ich in Ankara, in einer tollen Live-Bar, wo du auch grillen und Zeug konntest. Also es war einfach die perfekte Location für Party machen. Super Live-Band, super Essen und alle jungen Menschen um mich herum am Tischen gesetzt. Und alle haben nur in ihr Handy gestarrt und permanent nur auf ihrem Handy geguckt und sind die ganze Zeit raus, um mit irgendjemandem zu telefonieren. Und das war für mich so ein Schlüsselmoment, wo ich mir gedacht habe, dass wir auch aufpassen, dass die Digitalisierung uns nicht vom analogen Leben entfernt. Wie viel besser kann es denn sein? Ihr seid in einer Gruppe von Freunden, eine super Liveband spielt mit richtig cooler Mucke und tolles Essen, auch super billig. Was kann denn noch besser sein?
Das ist halt dieser Druck von unbegrenzten Möglichkeiten. Und das ist ja auch genau das, was Facebook jetzt plant oder geplant hat mit seiner Umbenennung in Meta. Also diese Schaffung von einem Meta-Universum, in der du eine ganz andere Person sein kannst, wenn alles im Digitalen ist und du praktisch nochmal von vorne anfangen kannst, eine ganz andere Persönlichkeit sein kannst im Digitalen, dann sind die Möglichkeiten ja unendlich. Und es ist halt dieses FOMO, was wir alle haben, so dieses Fear of Missing Out, vor allem in so einem Zeitalter, in dem man wirklich alles machen kann, weil man unbegrenzte Möglichkeiten hat. Wenn man aus einem Land kommt wie Deutschland, wo man wirklich gute Chancen hat, ein krasses Leben zu führen, dann passiert genau das, dass man sich eben gar nicht so richtig entscheiden kann, welche Sachen man eigentlich machen möchte. Möchte man jetzt hier gerade wirklich am Tisch sitzen und nur im Moment sein und dann aber vielleicht irgendwie was verpassen, was irgendwo auf der Welt abgeht? Weil man könnte es ja theoretisch mitbekommen. Man könnte jetzt ja auch mit der Freundin in Tokio chatten. Also das verlangt natürlich auch so dieses, dass man sich wirklich langfristig Gedanken macht, was will ich eigentlich? Weil was Social Media eben sehr gut schafft, ist eben diese ganzen Impulse zu reizen. Also dieses, es ploppt was auf und du denkst, ach, es ist was passiert, da muss ich jetzt nachgucken und was ist da und wer hat was gepostet. Und ne, das sind ja eigentlich Sachen, wenn du dir dann mal länger Gedanken drüber machst, ist ja kein Thema, dem zu widerstehen und zu sagen, ja, interessiert mich jetzt gerade nicht, ich bin jetzt gerade bei meiner Oma Kaffee trinken, die sehe ich nur alle 3 Wochen. Aber in dem Moment bedient es ja natürlich deine Impulse und deine niederen Instinkte, sage ich jetzt mal. Und du denkst ja nicht, 90% von dem, was du den ganzen Tag machst, passiert ja unterbewusst. Du denkst ja nicht jede Sekunde über den Sinn des Lebens nach und was du jetzt eigentlich heute erreichen willst. Deshalb funktioniert es eben so gut. Und da müssen wir irgendwie ein bisschen herauskommen und uns da ein bisschen am eigenen Kragen rausziehen und sagen, ach, was will ich denn eigentlich?
Ja, aber ich glaube, dafür brauchst du einfach auch Kompetenzen. Also mit dieser Vielfalt, die das Digitale ermöglicht, auch kompetent umzugehen. Und ich glaube, das fehlt total. Aber immer, sag ich mal, ich bin noch eine Generation, wo Datenschutz noch einfach ein Riesenthema war und wo du dir dann schon überlegst, was passiert damit oder so. Und ich glaube aber, wenn du damit aufwächst und das ist so dein Alltag und das ist normal, dann denkst du ja auch nicht drüber nach. Und das wird aber auch nicht vermittelt. Und ich glaube auch, dass ganz viele Lehrer, und das hatten wir ja in der Folge auch besprochen, dass auch Lehrer und Eltern überhaupt nicht vorbereitet sind oder da mithalten können, was ihre Kinder da machen können. Also,
absolut, aber woher soll die Medienkompetenz auch kommen, wenn, ich erinnere nur gerne an 2013, an den Satz von Angela Merkel, das Internet ist für uns alle Neuland. Also da ist ja ein Aufschrei durch die Gesellschaft gegangen. Das war ja so unfassbar peinlich, weil es ist natürlich kompletter Quatsch. Es ist nicht Neuland für alle. Es gibt seit der Entstehung des Internets sehr, sehr viele Menschen, die da affin sind und die ganz, ganz genau wissen, wie sie die Potenziale vom Internet und von der Digitalisierung zu ihren Gunsten nutzen können. Bloß weil das eben hier die Entscheidungsträger in Deutschland noch nicht gerallt haben und das noch nicht irgendwie im Bildungsplan verankert ist, heißt es ja nicht, dass es diese Kompetenz nicht gibt. Und ich meine, das sieht man ja jetzt, wenn man sich mal anschaut, Facebook besitzt Plattformen und Kurznachrichtendienste wie Instagram, WhatsApp und ist absoluter Marktführer mit einem Marktanteil von 72%. Und dann reihen sich da ein Google, Apple, Amazon, Microsoft und die beherrschen das Internet. Das hört sich jetzt an wie so eine Verschwörungstheorie, aber es ist tatsächlich so. Also die digitale Welt, das Internet wird momentan nach den Regeln dieser 5 Tech-Unternehmen gespielt, weil die eben ja das Potenzial früh erkannt haben. Weil oft entsteht so ein bisschen dieser Eindruck und auch was Angela Merkel mit diesem Satz so ein bisschen sagen wollte, ja, das Internet und der digitale Wandel, das entwickelt sich alles irgendwie so zufällig. Das entsteht halt alles, das ist Innovation, aber das ist nicht Zufall. Das entwickelt sich genau so, wie diejenigen, die es eben als erstes Potenzial erkannt haben, in welche Richtung die das drücken. Und deshalb geht es ja auch genau darum, worüber wir eben gesprochen haben. In den sozialen Netzwerken geht es eigentlich nur um eins gerade, und zwar um den Kampf um Aufmerksamkeit. Weil je mehr Zeit wir auf den sozialen Netzwerken verbringen, desto mehr Inhalte konsumieren wir da, desto mehr Werbung konsumieren wir. Und dadurch finanzieren sich ja Konzerne wie Facebook. Also das klingt jetzt halt alles, das klingt alles sehr dystopisch. Und ich weiß nicht, wer von euch schon die Doku geschaut hat auf Netflix, das Dilemma mit den sozialen Medien. Da geht es auch darum, das ist natürlich wie immer eine Netflix-Doku, die sehr einseitig ist und sehr dramatisch und einem sehr viel Panik macht. Aber da geht es eben genau um dieses Spiel, um den Einfluss von diesen 5 Unternehmen und um die Macht im Internet einfach. Und darüber, dass es eben gerade von politischen Entscheidungsträgern einfach nach wie vor nicht erkannt wird und da nicht großartig irgendwie was gemacht wird, um dem nicht nur entgegenzusteuern, sondern die Potenziale des Internets auch mal anders zu nutzen. Weil gleichzeitig, finde ich, bedeutet das Ganze ja auch, es besteht ja auch die Chance, dass man das Ganze nutzt, die Digitalisierung, die Chancen im Internet nutzt, um andere Ziele zu verfolgen. Also Ziele, die jetzt nicht unbedingt irgendwie daran orientiert sind, dass man jetzt die krass passende Werbung zugespielt bekommt und Dinge kauft, wo man noch nie wusste, dass man die braucht, und wo man die Werbung sieht, denkt man sich so, boah, ja geil, stimmt, das brauche ich unbedingt und das ist das perfekte Geschenk für meinen Onkel. Das ist natürlich auch irgendwo cool, aber was wäre denn, wenn die Digitalisierung zum Beispiel irgendwie soziale Gerechtigkeit in Deutschland verbessern könnte oder wenn man damit irgendwie die großen Probleme unserer Zeit lösen könnte? Also wenn jetzt, ich sag mal, schlaue Köpfe genauso viel Zeit, wie sie jetzt in die Entwicklung von irgendwelchen Content und Werbung und sowas auf sozialen Netzwerken in Lösungen stecken würden für soziale Ungleichheit, für Bildungschancen, für den Klimawandel, dann müsste da zwar Geld drin stecken, aber dann könnte die Politik ja da mal einen Anreiz schaffen, weil da steckt ja eigentlich ein enormes Potenzial drin. Oder habe ich mich da jetzt in meiner eigenen Verschwörungsideologie verstrickt?
Ja, also ich glaube, das ist halt immer, was nimmt man wahr, ne? Und in dieser Fülle und Größe des Internets gibt es natürlich auch ganz viel Tolles und Positives, was auch von der Politik gefördert wird. Und bevor ich da mal anfange, wollte ich nur auch zum Beispiel, weil du jetzt Netflix erwähnt hast, da hat sich auch was gewandelt. Also früher saßen wir alle vorm Fernseher gemeinsam und jetzt sitzt halt jeder vor seinem Rechner und schaut halt genau den Film an, der dir gefällt. Ne? Und vorher gab es halt ein Fernsehprogramm und da musstest du halt sehen, was da ist. Ne?
Also, diese Überwindung da, irgendwie eine Übereinkunft zu finden und dass irgendeiner mal von seinem Standpunkt abrückt und mal was guckt, was er eigentlich nicht so gern gucken will.
Ja, ja, aber da hat es, ne, also diese Individualisierung und das auf mich zugeschnittene, das hat auch natürlich unglaubliche Vorteile. Also sonst hättest du jetzt zum Beispiel diese Doku nicht gefunden. Also ich würde jetzt mal sagen, aktuell die Pandemie zeigt doch, wie wichtig auch die Digitalisierung ist. Also Forscher auf der ganzen Welt haben ihre Ergebnisse geteilt, ihre Forschungsergebnisse, ne, die Untersuchungen, dass eine Wissenschaftlerin aus Südafrika, ne, diese neue Variante entdeckt hat und zack, 2 Tage später weiß das die ganze Welt, dass es das gibt und alle sozusagen kontrollieren jetzt, ob das schon bei ihnen ist. Also, ne, also auch die Geschwindigkeit, mit der so etwas passiert ist, oder sonst wäre der Impfstoff auch nie so schnell entwickelt worden, ne, wenn da sich Wissenschaftler nicht ausgetauscht hätten. Aber es gibt auch ganz viele Sachen, wo die Digitalisierung auch Teilhabe ermöglicht. Also sei es für Menschen mit Behinderung, wo es jetzt Audiodeskriptionsdateien gibt oder dass du, wenn du was schreibst, dass du das dann auch gleich hören kannst. Aber auch, ne, technische KI, künstliche Intelligenz, ja, die dann auch dir ermöglicht, dass du zum Beispiel mit Augenzwinkern dann Texte schreiben kannst und so. Also, das sind natürlich auch unglaubliche Möglichkeiten. Oder ich meine, wir sind ein gemeinnütziger Verein. Dank des Internets können Leute auch mitbekommen, was wir tun und können sich beteiligen. Also ich meine, so habe ich dich gefunden, ne? So, deswegen machen wir den Podcast. Also das ist ja auch so ein gutes Beispiel, was es an Möglichkeiten gibt, dass wir diesen Podcast haben und jetzt raus, wir können unser eigenes sozusagen kleiner Radiosender sein.
Und was du, Ruth, hier auch noch rausgesucht hat in der Recherche für uns, was ich interessant fand, das hattest du eben schon angesprochen, diese App Seeing AI, die für sehbehinderte Menschen super ist, weil sie die Umgebung aufnimmt und diese Infos gleich via Audio weitergibt. Also die beschreibt dann praktisch, was du jetzt sehen würdest. Und was ich auch cool fand, diese als Erfindung, war ein Armband für Parkinson-Patienten, was dem Zittern des Patienten entgegensteuert. Emma Watch heißt es. Und das sind halt echt, also richtig coole Entwicklungen, wo ich mir so denke, wow, das ist echt, das würde das Leben von Millionen von Menschen wirklich nachhaltig zum Positiven verändern. Und darum geht's mir eben. Das ist doch ein viel coolerer Anreiz, als jetzt irgendwie dafür zu sorgen, Perdita, dass du jetzt dir das 5. Paar Schuhe diesen Monat kaufst, oder?
Ja, aber ich meine, man muss sagen, ich bin jetzt auch nicht so ganz blauäugig. Also irgendwie muss ja auch Geld verdient werden, ne? Und das ist ja auch legitim. Nur sollen halt die guten Kräfte in der Gesellschaft sollen ja auch aktiv werden. Und ich meine, ich muss sagen, also ich fand das immer ganz furchtbar, dass meine Bank immer in der Mittagspause zu hatte und um 4 Uhr schon zu war. Also wenn ich Überweisungen getätigt habe, das war immer ein Stress ohne Ende, irgendwie mir da was freizuschaufeln, damit ich da dann in der Filiale bin, wenn die endlich mal aufhaben. Also deswegen bin ich zum Beispiel über Online-Banking schon sehr, sehr dankbar. Oder auch, dass ich Reisen online buchen kann und auch Bestellungen online machen kann. Also
das hat jetzt schon in der ganzen Corona-Zeit, also man könnte sich es gar nicht mehr vorstellen, dieses ganze Einchecken, QR-Code-Scan, App mit Impfzertifikat, das wird ja alles gar nicht funktionieren. Diese ganzen Sachen, die eben jetzt hygienischer sind, kontaktloses Bezahlen. Wir haben eine Zahl rausgesucht, 85% der Deutschen bezahlen kontaktlos. Kannst du dir das vorstellen?
Was ich dann immer so ein bisschen kritisch finde, ist halt, was passiert mit den Daten? Also große Firmen haben halt so ein detailliertes Profil von dir. Die wissen ganz genau, wann du wo bist und was machst und ähnliches. Also deswegen gibt es dazu eine eigene Folge zum Thema Datenschutz. Aber das ist bei all den Möglichkeiten, habe ich das immer noch im Hintergrund sozusagen, hey, was mache ich da? Und für mich ist auch so, ich möchte grundsätzlich auch nicht aufs Digitale angewiesen sein. Aber es ist natürlich unfassbar erleichtert. Oder ich muss sagen, ich habe keinen Orientierungssinn. Also deswegen bin ich für ein Navi und Navigationsmöglichkeiten sehr, sehr dankbar. Die haben mich vorher schon sehr oft verlaufen.
Nee, ich finde es halt schon, also ich muss sagen, Google Maps ist, glaube ich, eine der Top-Apps, die ich verwende. Weil ich finde, es ist eine Revolution, wenn du früher in Urlaub gegangen bist, in ein Land oder einen Ort, den du noch nicht kanntest. Boah, was es für Zeit gekostet haben muss, um sich da irgendwie ein bisschen zurechtzufinden. Ich meine, ich bin immer noch gern jemand, der auch einfach mal nach dem Weg fragt, weil ich es eigentlich immer ganz nett finde, einfach Leute von dort zu fragen. Die sagen dir auch nochmal andere Sachen. Aber es ist halt schon unfassbar bequem, weil du weißt, du steigst in den Flieger, steigst aus und du wirst hier schon irgendwie dich zurechtfinden. Du gibst einfach alles auf Google Maps ein. Du wirst schon einen Einkaufsladen finden oder ein Restaurant. Also das ist schon echt eine Revolution. Aber gleichzeitig haben Forscher auch bewiesen, dass die Leute halt Google Maps auch mehr vertrauen als sich selber. Also ich wohne jetzt seit 2 Monaten in Bonn und dieser Studie zufolge würde ich trotzdem jetzt immer noch mehr auf Google Maps vertrauen, weil ich hier noch so neu bin und praktisch auf meine eigene Orientierung gar nicht so viel bauen. Das ist halt irgendwie auch schade. Also da muss halt, denke ich, jeder auch für sich selber entscheiden, ob er das als Werkzeug benutzen möchte oder ob er sich echt davon abhängig machen will.
Ja, also ich muss sagen, wir haben jetzt im Urlaub, haben wir einen Ort entdeckt, da war in allen offiziellen Beschreibungen, war gar nicht darauf hingewiesen, dass du, wenn du da mal 3,5 Meter weiter gehst, dass da ein Wasserfall ist und da war halt irgendwie so ein amerikanischer Tourist, der das in irgendeinem Ding gepostet hatte. Und deswegen haben wir diesen Ort überhaupt entdeckt. Und das fand ich schon irgendwie krass, ne? Da ist da irgend so ein Typ aus Amerika, hat das irgendwo gepostet. Und deswegen habe ich diesen Ort auch entdeckt. Das ist schon auch wirklich toll. Für mich ist einfach immer nur ganz wichtig, diese ganzen digitalen Möglichkeiten sollten wirklich dazu beitragen, dass es dir im analogen Leben besser geht. Und das, finde ich, ist immer so der Maßstab. Und wenn das, was da passiert, dein Leben im Hier und Jetzt und mit dir alleine nicht positiv macht, sondern dir einfach schlechte Gefühle vermittelt, dich einsamer macht, zorniger macht, abgehängter, ne, benachteiligter, dann läuft was schief. Und deswegen ist es so wichtig, dass jeder Einzelne halt digitale Kompetenzen erwirbt, einfach da weiß, was kann ich machen, wie kann ich es machen, wie kann ich die Möglichkeiten nutzen. Und gleichzeitig, denke ich mir, haben Entscheidungsträger, sei es auf politischer Ebene, gesellschaftspolitischer Ebene, aber auch die Firmen, auch Verantwortung. Also wie gestalten sie Digitalisierung und tragen sie dazu bei, dass das Miteinander der Menschen besser wird. Aber Teilhabe hängt natürlich auch, sage ich mal, von der Technik und der Infrastruktur ab. Also habe ich das Geld, mir einen Rechner und einen guten Internetzugang überhaupt zu leisten, ne, damit ich überhaupt partizipieren kann, also teilhaben kann. Und das hängt ja in Deutschland auch ganz stark davon ab, wo ich wohne. Also je nachdem habe ich vielleicht so bescheidenen Internetzugang, dass du dir bei jedem Seitenaufruf erstmal einen Kaffee machen kannst. Also da ist mit der Teilhabe und den Möglichkeiten der digitalen Welt natürlich extremst eingeschränkt.
Flächendeckend schnelles Internet, das war eigentlich auch eines von 130 Zielen der Großen Koalition, als sie 2017 ins Amt getreten ist. Und aber so richtig gut sieht es damit wirklich nicht aus. Also viel erreicht haben wir in Deutschland da nicht. Die Breitbandversorgung liegt nämlich gerade noch bei weniger als 5%. Im Vergleich zu anderen Ländern ist es schon sehr mau auf jeden Fall.
Ja, sehr, sehr mau. Und das ist natürlich etwas, was die Möglichkeiten und einfach auch die Notwendigkeiten des digitalen Wandels natürlich dann auch wirklich im Weg stehen. Tja, da haben wir noch einiges zu tun. Und da brauchst du dann wieder die großen Konzerne, ne, die da die Infrastrukturmaßnahmen dann auch wirklich umsetzen.
Wie cool, dass wir heute jemanden zu Gast haben von einem dieser großen Konzerne, Perdita.
Ja, es geht immer darum, Chancen zu nutzen. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr genau das wisst, aber unser Verein Gemeinsam Leben und Lernen in Europa hat wegen einem Sprachpatenprojekt den Hidden Mover Award von der Deloitte Stiftung gewonnen. Und da gab es eine Preisverleihung in München und dort wurde Valentina Däuber von der Telefonica als Keynote-Speakerin eingeladen. Und die Rede, die sie gehalten hat, hat mich sehr inspiriert, weil sie eine Vision aufgezeigt hat, wie wir ein schönes Leben mit den digitalen Möglichkeiten leben können. Und gleichzeitig war ihre Vision auch eine Kritik an der Gegenwart und hat aufgezeigt, wo es eigentlich die Schwierigkeiten aktuell gibt. Ja, und wer mich kennt, weiß, ich bin manchmal ein bisschen frech und traumig einfach. Und ich habe bei der Veranstaltung Frau Däuber angesprochen, ob sie nicht bereit wäre, für den Podcast als Interviewpartnerin zur Verfügung zu stehen. Ja, und sie hat zugesagt und das hat auch meine Mitstreiterinnen gefreut.
Ja, Frau Däuber ist nämlich absolut die passende Gesprächspartnerin für diese Folge. Sie sind seit 2017 Vorstand Recht und Corporate Affairs bei der Telefonica und in der Funktion kümmern Sie sich um die Bereiche Recht, Compliance, Corporate Security, um das Thema Datenschutz, um die Regulierungsarbeit des Unternehmens und die Beziehungen auch zu Behörden und Regierungsstellen. Sie haben Jura studiert und vor Ihrer Karriere bei Telefonica auch am Institut für Europäisches Medienrecht in Saarbrücken gearbeitet und für die damalige Landeszentrale für private Rundfunkveranstalter in Ludwigshafen. Also eine große Karriere. Wir sind sehr, sehr froh, dass Sie heute bei uns zu Gast sind und begrüßen Sie herzlich.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr.
Danke, danke. Und wir starten mit der Überraschungsfrage und die lautet: Können Sie sich noch an Ihren ersten Facebook-Post erinnern? Was haben Sie da gepostet?
Also ehrlich gesagt kann ich mich nicht mehr erinnern, aber ich würde annehmen, dass es irgendwelche Urlaubsfotos waren, irgendwelche schönen Fotos mit schöner Umgebung, um der ganzen Welt draußen mitzuteilen, wo ich mich gerade befinde.
Dann kommen wir mal zur ersten richtigen Frage. Und zwar, in Ihrer Arbeit haben Sie ja sehr viel mit dem digitalen Wandel zu tun. Wie sind Sie in dieses Arbeitsfeld reingekommen und vor allem auch, was hat Sie daran gereizt?
Naja, es ist natürlich eine stetige Entwicklung. Sie haben es ja gesagt, ich bin seit 2017 Vorstand der Telefonica Deutschland, bin ja aber schon seit 1999 im Unternehmen. Das ist ja eine lange Zeit. Das heißt, ich habe eigentlich sozusagen die Entwicklung der Telekommunikationsbranche und dann eben auch den Start der Digitalisierung im Grunde genommen komplett miterlebt. Und ja, was reizt mich daran? Ich glaube ganz fest daran, dass der Zugang zur Digitalisierung allen Menschen einen besseren und nachhaltigen Alltag ermöglichen kann, wenn Digitalisierung verantwortungsvoll vorangetrieben wird. Letztendlich kann Digitalisierung dazu führen, dass jeder Mensch digital teilhaben kann, da wo eine analoge Teilhabe nicht möglich ist oder nicht notwendig ist. Also Beispiele: Videokonferenzen statt zu reisen für irgendein Meeting, Webinar statt einer Vorlesung, Videocalls statt persönlicher Treffen, Teilnahme an politischen Meetings. Also die Teilhabe wird wesentlich vergrößert. Gleichzeitig kann man das auch im beruflichen Umfeld sehr, sehr gut nutzen oder für sein berufliches Vorwärtskommen mit gleichzeitiger Verbesserung der Work-Life-Balance. Stichwort Homeoffice, Online-Fortbildung. Also gerade Frauen werden dadurch unabhängiger und können zu den Gewinnerinnen der Digitalisierung werden. Und letztendlich ein Punkt, der mir gerade auch sehr wichtig ist, jeder Mensch kann den eigenen CO2-Fußabdruck verbessern durch die Digitalisierung. Denn letztendlich durch eine Teilnahme an einem Webinar statt zur Vorlesung zu fahren oder ein Online-Meeting statt einer Dienstreise zu tun, reduziert den CO2-Fußabdruck. Klar, auch Digitalisierung verursacht Emissionen, die sind aber deutlich geringer als das physische Produkt oder die Leistung, die dadurch ersetzt wird.
Damit so ein digitaler Wandel und so eine Vision, wie Sie das jetzt beschrieben haben, stattfinden kann, muss ja auch eine Infrastruktur geschaffen werden. Und da würde mich jetzt mal interessieren, wenn Sie sich den Stand der Digitalisierung in Deutschland anschauen. Gibt es da was, wo Sie sagen, das läuft echt gar nicht optimal und worüber Sie sich auch ärgern, weil Sie wissen, da könnten wir schon viel weiter sein?
Naja, das Thema liegt auf der Hand oder die Probleme liegen auf der Hand. Wir alle wissen, dass die Infrastruktur in Deutschland noch nicht da ist, wo man sie perspektivisch sehen möchte. Also wir müssen ganz klar in Richtung einer möglichst flächendeckenden Versorgung, um insbesondere da, wo heute noch Mängel bestehen, also im ländlichen Raum auch die Teilhabe zu ermöglichen, von der ich gerade sprach. Und das ist sicherlich ein Thema, was die neue Bundesregierung, die jetzt angetreten ist, sich auch ganz vorne auf die Fahne schreiben muss und gemeinsam mit den Netzbetreibern und der Wirtschaft im Allgemeinen vorantreiben muss. Also das ist sicherlich ein Thema, was ganz vorne steht, denn ohne Infrastruktur keine Digitalisierung. Infrastruktur ist letztlich das Rückgrat der Digitalisierung. Ich glaube, das haben wir auch gerade in der Pandemiezeit in den letzten Jahren gesehen. Und mir persönlich ist wirklich auch noch mal deutlich vor Augen gestiegen, dass die Telekommunikationsbranche, in der ich arbeite, als Basis für Digitalisierung der soziale Klebstoff ist, der Menschen zusammenbringt. Dann, wenn eben ein persönliches Zusammentreffen nicht möglich ist.
Jetzt haben Sie gerade schon angesprochen, dass die neue Bundesregierung da vielleicht was anstoßen könnte. Aber können Sie sich auch noch vorstellen, dass beispielsweise jetzt durch Ihre Arbeit oder auch durch Ihr persönliches Engagement und auch das von anderen Menschen, dass es auch was bewegen könnte?
Ja, das hoffe ich doch sehr. Also letztendlich ist es ja auch das, was mich jeden Tag antreibt, dass wir natürlich, die wir mit dieser Industrie verwurzelt sind, natürlich auch unsere eigenen Vorschläge haben und Gedanken haben, wie man den Ausbau vorantreiben kann und die Situation verbessern kann. Und natürlich haben wir ganz klare Ideen dafür, wie der Ausbau beschleunigt werden kann und bringen die auch aktiv in Gesprächen mit Politikern ein. Ein zweites Thema im Übrigen, neben der Infrastruktur, das mir auch sehr wichtig ist, ist, dass wir natürlich auch negative Auswirkungen von Digitalisierung sehen. Die dürfen wir nicht außer Acht lassen. Also wir sehen zum Thema Teilhabe, dass es aktuell leider immer noch vorkommt, dass der soziale oder der finanzielle Hintergrund, Geschlecht, Alter, Wohnort, Behinderung, Nationalität über den Zugang zum Digitalen entscheiden oder dass die Digitalaffinität von Lehrern darüber entscheidet, welche schulischen Fortschritte gemacht werden. Wir sehen in der Nutzung, sozusagen in der Kompetenz von Menschen auch massiven Nachholbedarf. Wir sehen, dass es Verschwörungstheoretiker gibt, Fake News Verbreiter, Cybermobber, die Menschen manipulieren über digitale Kanäle. Dass junge Menschen ihr Selbstwertgefühl von Likes abhängig machen und generell, dass die Deutschen ihre eigene Digitalkompetenz durchschnittlich mit der Schulnote 3,1, das heißt befriedigend, bewerten. Und das sind Themen, denen müssen wir uns annehmen.
Was mir jetzt gerade noch spontan als Folgefrage dazu einfallen würde, ist, ich habe beispielsweise oft den Eindruck, dass die Politik über Digitalisierung spricht, als wäre es irgendwie ein Ziel, das es zu erreichen gilt. Aber man kann Digitalisierung ja auch einfach eher als Werkzeug sehen, um eben die Ziele und Visionen zu erreichen, wie Sie jetzt beispielsweise beschreiben. Unabhängig davon entwickelt sich das Ganze jetzt ja gerade schon in eine gewisse Richtung. Also gerade wenn man sich die sozialen Medien anschaut und die Tech-Konzerne, die darüber eben verfügen, hat es ja schon eine einschlägige Richtung, die zurzeit eingeschlagen wird, nämlich dieser Kampf um Aufmerksamkeit beispielsweise von Jugendlichen in sozialen Netzwerken und eben das Profitorientierte. Und so wie ich Sie jetzt verstanden habe, Ihre Vision, sehen Sie ja Digitalisierung auch eher als Werkzeug, um ein besseres soziales Miteinander zu erreichen. Wie und wo müsste man aber dann diese Regeln schaffen? Weil so wie das Internet sich gerade jetzt entwickelt, läuft es ja in eine gewisse Richtung. Also wie würden wir es schaffen, diese Umorientierung und den Leuten irgendwie zu zeigen, hey, man kann damit auch was Positives erreichen und nicht einfach nur Profit für verschiedene Tech-Konzerne. Wie würde man das angehen?
Nee, ich glaube, ich würde Ihre Frage nochmal zweiteilen, weil Sie anfangs sagten, die Politik kreiert es als ein Ziel. Also ich glaube, ein Ziel muss man schon vor Augen haben. Das betrifft diesen Infrastrukturteil. Also ich glaube, hier braucht man wirklich ein klares Ziel. Wo möchten wir in welchem Zeitraum sein und was muss ich für Rahmenbedingungen schaffen, um das zu erreichen? Den zweiten Teil, der mehr das Thema Teilhabe und Kompetenzen betrifft, glaube ich, das ist ein Prozess, möchte ich mal sagen. Und ich glaube, hier ist die wichtigste Voraussetzung, dass Deutschland gut ausgebildete, selbstbewusste Menschen benötigt, die digital stark sind. Und ich glaube, das ist der Dreh- und Ankerpunkt für alles, dass wir zunächst wirklich daran arbeiten müssen, dass, ich nenne es jetzt mal Medienkompetenz oder Digitalkompetenz, wirklich auch Eingang in die Ausbildung findet. Dass Themen wie digitale Ethik, Nachhaltigkeit, künstliche Intelligenz nur als Beispiele, genauso wie Fremdsprachen oder Mathematik, in den Lehrplan gehören. Wenn wir das weiterdenken, dass sozusagen diese Kompetenz sukzessive immer weiter vermittelt wird, dann glaube ich, führt das zu einem Umdenken und einer Veränderung auch im Handeln von Menschen. Dann werden vielleicht nicht mehr so viele Menschen Angst vor Digitalisierung haben, weil das spüren wir ja auch, dass sehr viele Menschen sehr, sehr vorsichtig sind und da viele Ängste mitschwingen, abgehängt zu werden, Arbeitsplätze zu verlieren. Also dieses Umdenken in Richtung Chancendenken, dann werden Menschen auch wirklich die positiven Möglichkeiten, die sich durch die Digitalisierung für ihren Lebens- und Karriereweg, für das Klima oder die soziale Teilhabe ergeben, viel, viel stärker nutzen. Und letztendlich werden sich dadurch auch Menschen mutiger gegen die Herausforderungen der Digitalisierung, die ich zuvor schilderte, zum Beispiel Fake News, Cybermobbing, Datenschutzverletzungen. All das wird dazu führen, dass bei einer besseren Aufklärung auch der Mut entsteht, sich dagegen zu verändern. Also der zweite Teil aus meiner Sicht ein wachsender Prozess, der über Zeit geschieht.
Und das passt eigentlich wunderbar zu unserer letzten Frage. Also wir möchten Ihnen jetzt nochmal die Gelegenheit geben, direkt an die Menschen eine Botschaft zu schicken. Nämlich, was möchten Sie den Leuten da draußen, die uns zuhören, ins Hirn tackern und sagen, Leute, das wär toll, wenn ihr das machen würdet. Also jetzt sozusagen nicht über die Menschen zu reden, sondern direkte Botschaft an die Menschen. Was soll jeder Einzelne vielleicht machen? Was wären Ihre Botschaften?
Ich würde sagen, mein Appell wäre, dass jeder sich für das Thema Digitalisierung interessieren sollte und herausfinden sollte, welche unerschöpflichen Möglichkeiten, welche positiven Möglichkeiten sich daraus ergeben und mitzumachen beim Thema Digitalisierung. Dann, wenn es Menschen gibt, denen das Thema Technologie wirklich am Herzen liegt oder die sich dafür interessieren, dann kann man die Digitalisierung auch gestalten. Und wenn man nicht so ein starkes Interesse an Technologie hat, dann sollte man zumindest Digitalisierung für sich selbst nutzen. Also den Sinn und Zweck, das, was wir zuvor schilderten im Gespräch, einfach für sich selbst mitzunehmen. Und das ist für mich der wichtigste Aspekt, wirklich sich zu interessieren für die Möglichkeiten, die das Thema bietet, sich damit auseinanderzusetzen. Aber auch wirklich auf Schattenseiten der Digitalisierung zu schauen, mutig voranzuschreiten, sich denen in den Weg zu stellen und dazu beizutragen, dass wirklich nur die positiven Aspekte der Digitalisierung sich weiterentwickeln.
Super, vielen herzlichen
Dank. Vielen, vielen Dank. Das war wieder spannend. Tja, Leute, und wie in jeder Folge wollen wir euch ja was ganz Besonderes ins Hirn tackern und was mein Anliegen ist, Digitalisierung ist immer noch ein Instrument, eine Methode für etwas. Wir sollten uns immer bewusst darüber werden, wofür wir Digitalisierung und den digitalen Wandel machen. Und für mich ist immer ein Gradmesser, trägt es wirklich dazu bei, dass es mir, meiner Umgebung gut tut, also dass es was Positives wird, fühle ich mich dadurch besser, positiver und gestärkter oder nicht. Und dass wir bei all den digitalen Möglichkeiten nie vergessen, im Analogen und im Hier und Jetzt auch mit Menschen direkt zu kommunizieren, zu sein und zu erleben. Und dass das unglaublich den Schwerpunkt haben muss.
Meine Botschaft geht eigentlich auch in eine ähnliche Richtung. Ich würde mir einfach wünschen, dass jeder sich mal Gedanken macht, was will ich eigentlich von der Digitalisierung? Also wo soll mich und wo soll es uns hinführen? Will ich das alles möglichst bequem haben? Möchte ich eine bequeme Welt? Möchte ich eine sichere Welt? Möchte ich eine gerechte Welt? Möchte ich überhaupt eine reale Welt oder feiere ich das total, da abzudriften? Keine Ahnung, wenn ihr das super findet, personalisierte Werbung zu bekommen und ihr sagt, hey, das erleichtert mein Leben ungemein, das ist eine Freude für mich, dann genießt es auch und fühlt euch nicht schlecht, wenn ihr auf Instagram euch Werbung reinzieht und euch von Influencer-Marketing reinzieht. Aber fragt euch halt, bringt es euch weiter? Wenn ihr sagt, nee, eigentlich fühle ich mich danach immer nur mies, einsam, habe das Gefühl, ich habe meine Zeit verschwendet, wenn ich auf sozialen Medien bin, ich vernachlässige meine Freunde in der wirklichen Welt. Oder so wie ich, dass ihr das Gefühl habt, ihr nutzt das Potenzial irgendwie nicht richtig, dann versucht da ein bisschen rauszukommen und führt euch das jedes Mal vor Augen, wenn das Handy bimmelt und ihr denkt, oh, ich muss jetzt wieder ran oder oh, ich muss ja noch das oder ich muss mir jetzt auch einen TikTok-Account machen, führt euch das nochmal ein bisschen vor Augen, ihr seid da nicht willenlos, ne? Also das muss man sich das einfach nochmal überlegen, man ist nicht willenlos, ne? Man kann das selber entscheiden, ob man da jetzt rangeht oder nicht und was man damit macht. Das wäre eigentlich meine Botschaft.
Jo, und wir erzählen euch immer etwas zum Thema, aber es geht ja auch darum, dass ihr etwas mit dem Thema macht. Deswegen hier unsere aktuellen Challenges zum Thema Digitalisierung und digitaler Wandel.
Genau, unter Beweis stellen, dass ihr nicht willenlos seid, könnt ihr gleich mit der ersten Challenge. Und zwar morgens nach dem Aufstehen nicht direkt ans Handy und zwar für eine Stunde. Und auch wenn euer Handy euer Wecker ist, Flugmodus drin lassen, Wecker ausmachen, aufstehen, Handy liegen lassen. Eine Stunde lang. Es ist ein anderer Start in den Tag, ich werde es euch versprechen. Es ist ein viel smoother, stressfreier Start in den Tag und diese eine Stunde, also auf die kommt es wirklich nicht an. Es hätte ja auch sein können, dass ihr einfach eine Stunde länger gepennt habt.
Ja, und ihr könnt es natürlich auch noch euch ein bisschen erleichtern. Kauft euch für einen Zehner einen analogen Wecker. Dann
boah,
habt ihr keine
so
Ausrede.
Geräusch, möchtest du mit so einem Geräusch aufwachen, echt?
Ja, du kannst ja, ey, also Wecker haben mittlerweile auch unterschiedliche Klingeltöne. Also das lasse ich jetzt nicht gelten. Also du kannst auch normale analoge Wecker mit allen Tönen bekommen. Ich denke mir mal, was auch noch wichtig ist, damit ihr nicht nur willenlos irgendwelchen Feeds folgt, recherchiert einfach mal spannende und neue interessante Themen vertieft und sucht einfach selber nach Themen. Also nicht nur das, was euch da vorbereitet wird und was euch die Algorithmen vorgeben, sondern sucht mal was ganz anderes und bringt euren Algorithmus ein bisschen aus Takt. Das ist, glaube ich, ganz gut. Und was ganz wichtig ist, fände ich einfach auch nochmal, teilt gezielt positive Inhalte, weil leider wird oft das Negative und der Dreck und der Zorn und der Hass geteilt, sondern macht mal ganz gezielt, teilt positive Inhalte und jetzt vor allem, wo zum Beispiel digitale Möglichkeiten auch was ganz Tolles bewirken.
Und als letzte Challenge haben wir uns überlegt, führt doch einfach mal so ein Detox-Wochenende ein. Jetzt ist es neue Jahr, jetzt können wir uns Vorsätze schaffen und irgendwie Gewohnheiten, die wir das ganze Jahr über pflegen, dass man sagt, ein Wochenende im Monat bin ich einfach mal weg vom Handy. Oder von mir aus fangt mal an mit einem Tag, macht zwei Tage draus, gebt vorher am besten euren Freunden Bescheid, dass ihr nicht irgendwie gekidnappt worden seid, sondern dass ihr einfach ein bisschen Detox macht. Und ich glaube, das tut ganz gut, weil ich finde, von dem, was man aus dem Umfeld am meisten hört, wenn Leute aus dem Urlaub gekommen sind, ist natürlich klar, es war schön und der Ort war schön und das Essen war toll, aber man hat sich halt auch einfach mal nicht gemeldet und es hat keinen gejuckt und das tut den Leuten eigentlich auch immer am meisten gut. Und von dem her wäre das unsere Challenge.
Ja, und ich kann euch sagen, also wenn ihr richtig hardcore drauf seid, dann könnt ihr es so machen wie ich, weil wenn ich zwei Wochen im Urlaub bin, dann erzähle ich allen Leuten, Leute, ihr könnt mich nicht erreichen. Also ich schaue nur wirklich alle 2 Tage aufs Handy und da muss draufstehen, die Hütte brennt, du bekommst 1 Million Euro gespendet, ansonsten gehe ich nicht dran und öffne auch nicht meinen E-Mail-Account, schaue keine News und ähnliches, sondern bin dort, wo ich bin. Und Leute, es tut so, so gut und ja, und man verpasst nichts. Also nichts, was ich nicht irgendwie dann vielleicht von selbst gelöst hat oder was man dann auch 2 Wochen später erledigen kann. Also das ist für mich der pure Urlaub.
Dann sind wir jetzt auch schon wieder am Ende der ersten Folge des neuen Jahres. Wir würden uns natürlich wie immer freuen über euer Feedback. Schickt uns gerne eine Mail an wakeup@gemeinsam-in-europa.de oder schickt uns eine Nachricht auf Facebook oder Instagram. Da hängen wir auch sehr viel ab, wahrscheinlich zu viel. Alle Infos zur Recherche, alle Zahlen, Daten und Fakten könnt ihr wie immer bei uns in den Shownotes nachlesen oder auf unserer Website www.futterfürshirn.de. Und dann würden wir uns auch freuen, wenn ihr wieder einschaltet für die nächste Folge. Wie wir schon erwähnt haben, geht es dann um Essstörungen.
Und damit bleibt uns nur noch zu sagen,
tschüss
und bleibt wach.